Feuerring um Europa. Schallenberg und Scholz fordern noch mehr Aufrüstung. Martin Schwab zu Corona-Aufklärung. Bei diesen Tätern müssen nach der Wahl Handschellen klicken. Und Schockzahlen in Niedersachsen. Masseneinwanderung führt zu immer mehr Kindesmissbrauch. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Im Handelsstreit mit den USA hat nun auch Kanada deutliche Zugeständnisse zu einem verstärkten Grenzschutz angekündigt. Der noch amtierende Ministerpräsident Justin Trudeau verkündete auf der Plattform X, in Zukunft 1,3 Milliarden Dollar in die Grenzsicherung zu investieren und 10.000 Soldaten dafür einzusetzen. Weiter werde das Amt eines sogenannten Fentanyl-Beauftragten geschaffen, um gegen die Drogenkartelle und die Opioid-Krise vorzugehen. Im Gegenzug wird Washington die angekündigten Zölle für mindestens 30 Tage aussetzen. Eine ähnliche Vereinbarung hatten die USA im Vorfeld bereits mit Mexiko getroffen. Auch hier soll die gemeinsame Grenze künftig mit 10.000 Soldaten gesichert werden. Und auch gegenüber China haben die USA Zölle angekündigt. Entsprechende Verhandlungen sollen bald stattfinden. Allen drei Staaten wirft Donald Trump vor, den Fentanyl-Schmuggel in die USA nicht ausreichend zu bekämpfen. An dem Opioid versterben in den USA jährlich etwa 75.000 Menschen. Die vorläufige Schließung der sogenannten US-Entwicklungshilfebehörde USAID ist international teilweise mit Erleichterung aufgenommen worden. So warf El Salvadors Präsident Nayib Bukele der Organisation vor, bislang vor allem, Zitat, Oppositionsgruppen, NGOs mit politischen Absichten und destabilisierende Bewegungen zu finanzieren. Die meisten Regierungen hätten einem Engagement von USAID in ihren Ländern daher ablehnend gegenübergestanden, so der Politiker. Ähnliche Reaktionen kamen aus Zentralasien. Professor Rustam Burnaschew von der kasachisch-deutschen Universität sagte gegenüber der Zeitung Izvestia, die US-Finanzierung war schon immer sehr ideologisch motiviert. In den vergangenen Jahren hatte vor allem die Beteiligung von USAID an der globalen Corona-Politik für massive Kritik gesorgt. Demnach soll die Behörde rund 50 Millionen Dollar in die Forschung an Coronaviren investiert haben. Gelder seien auch in das entsprechende Labor im chinesischen Wuhan geflossen. Zudem finanzierte USAID nach eigenen Angaben die globale Impfallianz Gavi seit dem Jahre 2001 mit mindestens 2 Milliarden Dollar. Und das ist nur ein Teil der dunklen Seite von USAID.
Die United States Agency for International Development, USAID, präsentiert sich als humanitäre Organisation. Doch ihre enge Zusammenarbeit mit privaten Stiftungen, Geheimdiensten und dem US-Militär wirft Fragen auf. Ist USAID vielleicht eher ein Instrument zur Durchsetzung geopolitischer Interessen? Seit 2001 hat USAID über 1600 Projekte mit sogenannten privaten Akteuren durchgeführt und dafür 16 Milliarden Dollar mobilisiert. Besonders auffällig ist die enge Verbindung zur Bill & Melinda Gates Stiftung, die Vorhaben wie Haiti Mobile Money Initiative und Maisha Metz mitfinanzierte. Auch die Verbindungen zwischen USAID und der CIA sind bemerkenswert. Ein Beispiel, die Operation Sanzaneo, eine Art kubanisches Twitter, das zwischen 2010 und 2012 zur Destabilisierung der Karibikinsel diente. In den 60er und 70er Jahren nutzte der Geheimdienst USAID als Tarnorganisation, um Agenten als Entwicklungshelfer einzuschleusen. Programme wie das Office of Public Safety unterstützten ausländische Sicherheitsdienste sogar in der Aufstandsbekämpfung. Auch mit dem US-Militär arbeitet USAID eng zusammen. Das Office of Civilian Military Cooperation koordiniert den Austausch von Personal zwischen den angeblichen Entwicklungshelfern und dem Militär. So sind hochrangige USAID-Mitarbeiter direkt in militärische Kommandostrukturen wie das US Africa Command und das US Central Command eingebunden.
Entgegen seiner Friedensankündigungen setzen die USA nun auch unter Präsident Donald Trump die Waffenlieferungen an die Ukraine fort. Das sei aus Regierungskreisen verlautbart worden, wie Reuters berichtet. Zwar waren die Waffentransporte nach Trumps Amtseinführung kurzzeitig ausgesetzt worden, doch bereits am vergangenen Wochenende habe die Zelensky-Regierung neue Lieferungen erhalten. Nach eigenen Angaben strebe Trump im Gegenzug die Lieferung seltener Erden aus Kiew an. Dennoch plane der US-Präsident Treffen mit Vertretern aus Russland und der Ukraine, wie er am Sonntag ankündigte. Am Montag lud EU-Ratspräsident Antonio Costa zu einer informellen Klausur nach Brüssel, um über Fragen der Sicherheit und Verteidigung zu beraten. Der nicht gewählte österreichische Interimskanzler Alexander Schallenberg nutzte die Gelegenheit, um für eine gemeinsame Aufrüstung aller EU-Staaten zu plädieren. Auch das neutrale Österreich solle davon nicht ausgenommen sein. Seine Forderung flankierte er mit durchaus eindringlicher Rhetorik. Hören Sie selbst.
Und ich halte das für sehr sinnvoll, wenn man sich die Welt anschaut. Wir haben einen Feuerring um Europa, der sich immer enger zieht. Wir haben etwas gelernt in den letzten Jahren, dass die Geschichte unvorhersehbar geworden ist. Es gab früher den schönen Satz, Europäer haben tatsächlich geglaubt, dass sie ihre Zukunft kennen. Jetzt wissen wir kennen unsere Zukunft nicht. Und da ist es sinnvoll, jetzt zu überlegen, was brauchen wir in Zukunft, was müssen wir stärker machen. Man schließt ja nicht eine Feuerversicherung ab, wenn das Haus schon in Flammen steht.
Auch der deutsche Kanzler Olaf Scholz plädierte beim Treffen im Einklang mit Schallenberg für eine gemeinsame europäische Rüstungsindustrie.
Ich plädiere dafür, dass jetzt alle Staaten Europas 2% ihrer Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben und dass wir gleichzeitig alles dafür tun, dass wir die Voraussetzung schaffen, dass man eine starke europäische Verteidigungsindustrie hat. Wir stellen fest, viele Dinge funktionieren heute nicht. Es gibt keine großen Programme, die alle gemeinsam machen. Wir sehen eine große Aufsplitterung unter vielen, vielen unterschiedlichen Rüstungsprojekten, ganz anders als in den USA. Das muss sich ändern. Und deshalb müssen wir die Fragen, wie wird eingekauft, verändern. Wir müssen die Fragen verändern, wie wir konkrete technische Entwicklung auf den Weg bringen und wie wir auch große Serien herstellbar machen, die dafür notwendig sind, dass wir bezahlbare Waffen auch herstellen.
Am 4. Februar 2000 wurde in Österreich die schwarz-blaue Regierung unter Wolfgang Schüssel angelobt. Es war die erste Regierungsbeteiligung der FPÖ von Jörg Haider, was zu regelrecht feindseligen internationalen Reaktionen führte. In seinem Kommentar aus Wien wirft auf eins Innenpolitikredakteur Philipp Hoemer einen Blick zurück.
Heute vor 25 Jahren, am 4. Februar 2000, wurde hier hinter mir in der Wiener Hofburg die damalige schwarz-blaue Regierung angelobt. Ein historischer Bruch, denn mit der FPÖ unter Jörg Haider erlangte damit zum ersten Mal eine dezidiert rechtspopulistische Partei Regierungsmacht. Ein Umstand, der nicht nur in Europa, sondern in der gesamten Welt für Schockwellen sorgte. Plötzlich richteten sich auf das kleine Österreich die Blicke der gesamten Weltöffentlichkeit und die Globalisten sinnten auf Rache. Sackelte Sanktionen, beispiellose mediale Verleumdungen und aus dem Ausland unterstützte gewaltsame Proteste. Schließlich sollte es nur 2 Jahre dauern, bis dieses Kapitel vorerst wieder an sein Ende gelangte. 25 Jahre später steht die FPÖ in Österreich wieder kurz davor, Teil einer Regierung zu werden. Doch diesmal unter umgekehrten Vorzeichen, nämlich als stärkste Kraft. Und die Freiheitlichen, die stehen in Europa und in der Welt längst nicht mehr auf verlorenen Posten. Ganz im Gegenteil. Im Weißen Haus in Washington sitzt ein Mann namens Donald Trump. Im Nachbarland Deutschland erlebt die AfD nicht zuletzt durch Unterstützung des reichsten Mannes der Welt einen beispiellosen Aufschwung. Und im Osten personifiziert Viktor Orban schon seit Jahren den Gegenentwurf zur Globalistenpolitik aus Brüssel. Der Wokismus als letzter Ausdruck des linksliberalen Zeitgeistes hat ausgedient, die Cancel Culture befindet sich am Rückzug und die freien und alternativen Medien werden trotz Zensur und Repression immer stärker. Ein Volkskanzler Herbert Kickl würde im Jahr 2025 dem Zeitgeist also keineswegs entgegenstehen. Er würde ihm ganz im Gegenteil vollends entsprechen. Blickt man also heute, 25 Jahre später, auf die Angelobung von Schwarz-Blau zurück, dann hat es sich dabei keineswegs um eine österreichische Anomalie oder einen Ausreißer gehandelt. Sie war vielmehr das erste Anzeichen jener Zeitenwende, in der wir heute noch stehen und die in den letzten Jahren massiv an Fahrt aufgenommen hat. Was im Jahr 2000 als zartes Lüftlein begonnen hat, wird in den kommenden Jahren zu einem Sturm heranwachsen, der die Verhältnisse ins Wanken bringen und damit die Voraussetzungen für die dringend benötigte Wende schaffen wird. Und was man auch immer halten mag von einem Donald Trump, einem Elon Musk oder auch von einer FPÖ und AfD. Der Wind, der hat sich gedreht. Und wer für einen grundsätzlichen Systemwechsel in Politik und Gesellschaft eintritt, ja, der muss diesen Wind jetzt nutzen.
Große Trauer herrscht vermutlich bei den wenigen Anhängern der Bierpartei. Denn bei der Truppe um den Realsatiriker, Musiker und Kabarettisten Dominik Blasny geht nicht nur der Zapfhahn zu, sondern auch sämtliche Türen. In einer Erklärung heißt es wortgewandt, die Bierpartei schließt das Kapitel als politische Partei im klassischen Sinne. Zur Wahl in Wien im Frühjahr will man nicht antreten. Ganz im Gegensatz zum Team HC Strache. Dessen Chef und Namensgeber buhlte umgehend um die Bierfreunde. Er machte ihnen ein so wörtlich politisch ernsthaftes Angebot, ein Stück des Weges mit ihm zu gehen. Gemeinsamkeiten zwischen Bierpartei und Strache gibt es allerdings nur wenige, außer vielleicht, dass sie beide nie ein Parlamentsmandat gewannen. Neue Daten aus Tschechien zeigen, Covid-geimpfte Frauen haben um über 60% weniger Geburten als Frauen ohne die Geninjektion. Wörtlich heißt es in der Studie des Verbands der Mikrobiologen, Immunologen und Statistiker, im Jahr 2023 hätten unter 1000 Frauen 114 Ungeimpfte, aber nur 42 Covid-geimpfte Kinder geboren, also um 72 Kinder weniger unter 1000 Frauen. Derartige Zahlen sind schon lange bekannt. Im durchgeimpften Australien wurde bereits im Herbst 2021 ein Rückgang der Geburten um 63% festgestellt. Und sogar die Pfizer-Dokumente selbst belegten eine Fehl- und Totgeburtenrate von über 80% im ersten Drittel der Schwangerschaft. Auf derart hohe Todesraten kamen auch Frauenärztinnen wie Dr. Elisabeth Mumper oder Dr. Rebecca Leist. Letztere hatte bereits 2021 bei Auf 1 vor den gefährlichen Folgen für Ungeborene gewarnt. Doch bis heute wird Schwangeren die Injektion mit dem mRNA-Präparat empfohlen. Ob die Gesundheitsministerien angesichts der schockierenden Zahlen eine Rücknahme der Covid-Impfempfehlung für Schwangere planen, wollte Auf 1 von den Behörden in Prag, Berlin und Wien wissen. Doch bis Redaktionsschluss blieben unsere Anfragen unbeantwortet. In 3 Wochen wählen die Deutschen den Bundestag. Und im neuen Parlament könnte die Corona-Aufarbeitung endlich beginnen, wobei auch Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Dazu sagte der Rechtswissenschaftler Martin Schwab.
Wer soll eigentlich zur Verantwortung gezogen werden? Mit Sicherheit nicht der Schaffner, der Maske kontrolliert hat. Wer zur Verantwortung gezogen werden muss, sind die Drahtzieher. Wer zur Verantwortung gezogen werden muss, sind die Propagandatreiber, insbesondere in den herkömmlichen Medien, die wieder besseres Wissen sich zum Büttel einer Regierungsagenda gemacht und damit ihre Aufgabe pervertiert haben. Und zur Verantwortung gezogen werden müssen die Denunzianten. Ja, aber nicht der kleine Mitläufer, der halt seine Befehle ausgeführt hat, das ist schlimm genug, bloß man kann nicht 80% der Bevölkerung kriminalisieren. Und ich glaube, dass die Frage, wer zur Verantwortung gezogen wird, auch viel damit zu tun haben wird, wie die Menschen, wenn sie dann erkennen, worauf sie reingefallen sind, damit umgehen. Viele werden über sich selber erschrecken, wenn sie aus dieser Angsthypnose aufwachen.
Mehr zum Thema sehen Sie in der Sendung Megawahl Deutschland 2025 mit Martin Schwab, der Berliner Aktivistin Sabrina Kollmorgen und Martin Müller-Mertens, exklusiv unter www.auf1.tv. Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen Kinder- und jugendpornografischer Straftaten ist in Niedersachsen seit dem Jahr 2015 massiv angestiegen. Gleichzeitig hat sich auch der Anteil von Ausländern unter den Tatverdächtigen vervielfacht. Zu diesem Ergebnis kommt eine parlamentarische Antwort der Landesregierung, die Auf 1 vorliegt. Gab es im Jahr 2015 noch 892 entsprechende Ermittlungsverfahren, so waren es 2023 bereits fast 8.000. Der Anteil der ausländischen Tatverdächtigen hat sich seither versechsfacht, von knapp 4 auf mehr als 25%. Und dabei sind Personen mit Migrationshintergrund, aber deutschem Pass, in dem Dokument gar nicht berücksichtigt. Trotz der enormen Zahl an Verfahren führt nicht einmal jeder zehnte Fall zu einer Verurteilung. Innerhalb der letzten 8 erfassten Jahre wurden gerade einmal knapp 2000 Strafen verhängt. In über 30.000 Fällen wurde das Verfahren dagegen eingestellt. In den meisten Fällen aufgrund angeblich fehlender Beweise. Der hohe Anteil ausländischer Tatverdächtiger entspricht den Verhältnissen in Großbritannien, wo überwiegend pakistanischstämmige sogenannte Grooming-Gangs bis zu 250.000 Kinder missbraucht haben sollen. Ende 2018 wurde der Journalist Billy Six in Venezuela verhaftet. Erst nach Monaten kam er auf Bestreben der russischen Regierung wieder frei. Das SPD-geführte deutsche Außenministerium blieb dagegen untätig, wie der Journalist sagt. Deshalb klagt er nun die Bundesrepublik. Was er sich genau davon erhofft, erklärte er gegenüber auf 1.
Es ging hier nie um Geld, sondern es ging wirklich um die Klärung des Sachverhalts. Man muss sich ja mal vorstellen, meine Familie und ich sind ja übelst beleidigt worden von Politikern der Altparteien, sogar im Bundestag und von den systemischen Medien. Und wir standen als Lügner da, weil plötzlich das Auswärtige Amt Behauptungen aufgestellt hat, was sie alles gemacht hätten für mich, was überhaupt nicht stimmte. Und es gab gar keine Chance, sich dagegen zu wehren, jetzt bis auf den Weg, die alternativen Medien zu nutzen da 2019. Und deshalb war unsere Motivation zu klagen in erster Linie, die Wahrheit aufzudecken. Wir wollen, dass festgeschrieben steht, wie das damals wirklich gelaufen ist. So. Und daraus kann dann natürlich auch folgen, Schutz für alle anderen Bürger, denen das künftig passiert, dass also das Auswärtige Amt weiß, es kann für sie auch Konsequenzen haben. Die können nicht einfach irgendwas behaupten und dann davon ausgehen, dass das niemand mehr hinterfragt und nachforscht. Also nächstes Mal werden sie ein bisschen achtsamer sein und hoffentlich ihren Staatsbürgern helfen, so wie jetzt ja Donald Trump das in Venezuela mit mehreren Staatsbürgern auch unter Beweis gestellt hat.
Das gesamte Interview mit Billy Six finden Sie unter www.auf1.tv. Freiwillig sollte sie sein, die digitale Identität ID Austria. Doch nun müssen Lehrer diese nutzen, um berufliche Aufgaben erledigen zu können, wie etwa die Benotung ihrer Schüler. Weiter sei ohne ID Austria kein Zugriff auf Dienst-E-Mails und Lohnabrechnungen mehr möglich. Und auch Reisekosten könnten nicht abgerechnet werden. Noch dazu soll das private Smartphone verwendet werden. Doch es regt sich Widerstand. Laut einer Umfrage unter Salzburger Lehrern hätten sich über 40% nur unter Druck für die digitale Identität registriert. Und fast 10% der Lehrer verweigerten aktuell die Anmeldung, trotz aller angedrohten Konsequenzen. Die Liste Madeleine Petrovic hat die Petition gegen die verpflichtende Nutzung der ID Austria für Lehrkräfte gestartet. Wörtlich fordert die ehemalige Grünen-Politikerin die sofortige Abkehr von der geplanten Zwangseinführung. Und die Partei MFG will betroffene Lehrer unterstützen. In Salzburg sogar gemeinsam mit Petrovic und der Freien Lehrergewerkschaft Salve. Was wenige wissen, eine zweistufige Anmeldung für dienstliche Aufgaben von Lehrern sei auch ohne ID Austria möglich, informiert Gewerkschaftsvertreter Anton Polivka. Doch schrittweise solle der Digitalzwang nun für erste Berufsgruppen eingeführt werden. Bereits zur Corona-Zeit wurde der Vorläufer der ID Austria, die Handysignatur, als Voraussetzung eingeführt, um etwa als Unternehmer finanzielle Unterstützung aus dem sogenannten Härtefallfonds erhalten zu können. Und auch in Deutschland soll der Digitalzwang weiter verschärft werden. Wer sich gegen die Speicherung seiner Gesundheitsdaten in der digitalen Patientenakte ausspricht, solle höhere Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Das sagte Friedrich Merz auf dem WEF-Treffen in Davos. Zitat: Jeder, der bereit ist, seine Daten auf dieser Karte zu speichern, bekommt 10% weniger Krankenversicherungsbeiträge als derjenige, der Angst hat und sagt, ich will das nicht, meine Daten sollen da nicht verwendet werden. In Deutschland werde zu viel über Datenschutz und zu wenig über die Nutzung dieser Daten gesprochen, so der Kanzlerkandidat der CDU. Droht unseren Kindern jetzt die nächste Impfung? Mehr dazu erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Die Stadt Braunschweig hat in den letzten Monaten zahlreiche neue Unterkünfte speziell für Asylbewerber geschaffen. Wie die niedersächsische Landesaufnahmebehörde berichtet, wurden kürzlich 2 neue Unterkünfte mit einer Kapazität für 250 Personen errichtet. Eine weitere Einrichtung entstand in einem früheren Heim für Sehbehinderte. Dort werden 216 Asylanten untergebracht. Gleichzeitig ist die Zahl der Obdachlosen in Braunschweig zu Beginn des vergangenen Jahres um 28% auf 461 gestiegen. Der Verein Omas gegen Rechts wird von der deutschen Bundesregierung mit rund 23.000 Euro gefördert. Dies ergab eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Bernd Schattner. Die Förderung kam unter anderem vom Bundeskanzleramt und der Integrationsbeauftragten. Der Großteil des Geldes kam mit rund 18.000 Euro vom grün geführten Familienministerium. Auf Initiative der Omas gegen Rechts wurde im Sommer letzten Jahres das Spendenkonto der Bundes-AfD gekündigt. Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte hat von Deutschland höhere Verteidigungsausgaben und mehr Rüstungsproduktion gefordert. Gegenüber der Bild am Sonntag sagte er, Zitat, angesichts der Größe der deutschen Wirtschaft wollen wir natürlich, dass wir noch viel mehr tun. Seiner Ansicht nach müsse die EU sich auf, Zitat, Krieg vorbereiten. Wenn Kinder zu viel Zucker essen, hat die Ärztewoche einen besonderen Tipp parat. Die Zeitschrift für alle niedergelassenen Ärzte in Österreich empfiehlt kurzerhand Impfungen. Konkret sollen Liraglutid-Spritzen Abhilfe bei falscher Ernährung schaffen. Dabei handelt es sich um Appetithemmer, die etwa bei Diabetes eingesetzt werden. Doch sogar die Ärztewoche räumt wörtlich ein, die Spritze allein ist vermutlich nicht die Lösung. Ungarn will neuen Sanktionen gegen Russland nur zustimmen, wenn diese vorher mit dem US-Präsidenten Donald Trump abgesprochen sind. Das erklärte der ungarische Europaminister Janosch Boka gegenüber der Welt am Sonntag. Die EU plant bis zum 3. Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine ein neues Sanktionspaket gegen Russland zu verabschieden.
Auch in den Gefängnissen Berlins soll es künftig regenbogenbunt zugehen. Denn nun sollen die Schilder an den Türen der Zellen geschlechtsneutral gehalten werden. Die Gefangenenzeitschrift Der Lichtblick zeigt sich erfreut, dass damit die Diskriminierung transsexueller Insassen beendet sein soll. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.